Und er hat eben ganz viele Bedürfnisse beschrieben, die eben nicht mit Haben notwendigerweise zu tun haben, sondern er hat es genau differenziert zwischen Haben und Sein und Tun und dann eben Beziehung. Und dass es da unterschiedliche Bedürfnisbefriedigungsstrategien gibt, die dann eben auch diese Aktivitäten oder dies einfach erfahren sein können, anstatt das Besitzen. Und wir haben ja aber in der Ökonomie es immer nur auf etwas mehr haben, etwas mehr Geld haben etc. ist gleich Utility. Das ist ja dann der Begriff, der es irgendwie im der Abstrakten versucht zu greifen. Und das ist in Preisen ausgedrückt. Und das ist etwas, was uns natürlich sehr im Tunnel lässt mit den Bedürfnisbefriedigungsstrategien.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier, Jens Hollmann und Maya Göpel. Ein Gespräch darüber, wie wir unsere Perspektive auf die Zukunft und uns selbst grundlegend wandeln können. Vom Mangel zur Fülle und hin zu der Frage, was Wohlstand abseits des Materiellen noch alles sein könnte. Das Gespräch in voller Länge findest du in Folge 86 dieses Podcast und den Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Wenn du Kinder hast, dann gibt es oft so diesen Wunsch, ich möchte, dass es den Kindern gut geht. Mhm. Dass ich eine schöne Welt für die schaffen kann. Und manchmal sagt man ja auch, naja, wenn wir hier das alles gestalten wollen, was ist denn da so der emotionale gemeinsame Nenner, auf den wir uns beziehen können? Und manchmal ist es ja der, wir wollen, dass es den Kindern besser geht. Ja, und da, finde ich, strahlst du ja auch sehr viel Zuversicht aus, dass das durchaus möglich ist, trotz vieler Probleme. Und du beschreibst ja mal sehr schön auch die ganzen Zusammenhänge von Wirtschaft, von Ökologie und so weiter. Aber woher nimmst du so diese Zuversicht oder was ist so deine Quelle für diese Zuversicht?
Ich glaube, der Satz, den du gesagt hast, Martin, der ist ja total spannend, weil diese Idee, die Kinder sollen es besser haben, hatte ganz viel mit einer materiellen Orientierung zu tun in Zeiten, wo das Materielle eben noch nicht im großen Ausmaß für viele zugänglich gewesen ist. Und deshalb ist es mir immer so wichtig, bei all den Dingen, die wir diskutieren, zu überlegen, wo kamen bestimmte Ideen denn eigentlich her und wo kamen bestimmte Geschichten und Überzeugungen her. Und in einem bestimmten Kontext haben die ganz viel Sinn gemacht. In einem anderen Kontext wie heute, wo wir, glaube ich, langsam wenig Kinder noch in dieser Gesellschaft haben, von denen man sagen würde, sie sind materiell unterversorgt, sie sind vielleicht mit zeitlicher Aufmerksamkeit ihrer Eltern zunehmend unterversorgt, ist ja genau die Frage, wie kann ich dafür sorgen, dass es meinen Kindern gut geht oder weiter gut geht, mit einer ganz anderen Suche eigentlich zusammenzuführen und nicht mit dem immer mehr haben, sondern mit dem, wie können wir auch vielleicht mal mit dem zufrieden sein? Das ist ja das Verrückte, ne? Dieses Besser hat ja auch immer eine gewisse Interpretation dessen, dass es heute noch nicht gut ist, einfach schon eingebaut. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen diese westliche Denke ist. Ich hatte eine Diskussion mit unserer Psychologin auch im wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung, die ich wahnsinnig spannend fand im Kontext Digitalisierung und dieser ganzen Narrative um Human Enhancement. Dass sie meinte, unsere Grundannahme ist ja der Mensch als Mängelwesen. Und deshalb geht es dann darum, diese Mängel peu à peu eben abzubauen und dann die neuen digitalisierten Endgeräte, die uns eingebaut, dran gebaut und wie auch immer jetzt konstruiert werden, können uns endlich helfen, diese Mängel zu überwinden. Und das ist ja eine ganz, ganz andere Perspektive, als wir sie in den asiatischen Kulturräumen finden, in der Philosophie, wo ich erstmal mit Buddha Natur, mit allem, was ich brauche, geboren werde und dann vielleicht einige Dinge durch Umstände eher sei es Erziehung, sei es Rahmenbedingungen etc., vielleicht etwas verschüttet gehen. Und dass wir aber eigentlich all das in uns haben, was es braucht. Das heißt, es ist nicht der Mensch als Mangelwesen, sondern es ist Mensch als großes Potenzialreservoir, eigentlich gut, wie sie ist, die Person. Und das finde ich einfach total spannend als Ausgangspunkt. Und genau deshalb ist es ja auch so wichtig, in dieser ganzen Nachhaltigkeitsfrage nie zu vergessen, dass wir doch ganz viele Dinge haben, die wir vorher überhaupt nie für selbstverständlich gehalten haben. Und uns über diese Dinge mehr zu freuen und eine gewisse Demut und Dankbarkeit dafür zu bekommen. Und das geht mir so verlustig in dieser Gesellschaft, anstatt sie für selbstverständlich zu nehmen. Inklusive, das fand ich jetzt einen wirklich ganz wichtigen Beitrag von Joko und Klaas, dieses nicht selbstverständlich, den Beitrag über Pflege. Und die Möglichkeit, dass wir in diesem Sozialstaat die Personen, die nicht von ihren Angehörigen gepflegt werden können, aber angewiesen sind auf Dritte, institutionell gut versorgen können oder versorgen lassen können, ist ja eine wahnsinnige zivilisatorische Errungenschaft und ein wahnsinniger Durchbruch. Und wie wenig das jetzt momentan Wertschätzung und Abbildung der Wertschöpfung erfährt. Das sind ja also Dinge, wo ich das Gefühl habe, wir könnten uns ziemlich beruhigen, wenn wir von dem Besser auf ein Gut kämen. Und wenn wir das, wie wir besser verstehen oder gut verstehen, ein bisschen breiter sehen würden und auch mal durchatmen und sagen, was brauchst du denn eigentlich oder was wollen wir vielleicht erhalten, aber nicht unbedingt besser machen in der Zukunft. Und da kommt vielleicht so ein bisschen dieser Optimismus her, weil ich denke, wir haben doch eigentlich fast alle Zutaten.
Also wenn ich das richtig verstehe, Maya, beschreibst du ja, dass wir an bestimmten Vorstellungen anhaften. Diese Vorstellung des Mängelwesens, der Vorstellung, ein noch mehr wäre besser, das ist ja auch eine Vorstellung erstmal. Heißt es, wenn man das so versucht zusammenzufassen, ist natürlich ein komplexes Gebet zu sagen, wir müssten uns erst einmal bewusst werden, mit welchen Dingen wir hier eigentlich schon ausgestattet sind, bevor wir gucken, was uns noch alles fehlt?
Absolut. Und vor allem auch, wer uns dauernd erzählt, dass alles fehlt. Das ist ja auch hochinteressant, ne? Also momentan, wenn wir sehen, wie viele Kleidungsstücke und wie viele andere Dinge alle einfach liegen bleiben, nur weil sie nicht so leicht zugänglich sind. Gleichzeitig in diesem Land überhaupt niemand ein Problem hat, Zugang zu Kleidungsstücken, außer eben Personen, die vorher auch keinen Zugang hatten, weil sie sehr arm sind und angewiesen sind auf Spenden. Aber jede Person, die die Kaufkraft hat, könnte weiterhin so viel kaufen wie vorher. Wir machen es nicht, weil es nicht ganz so bequem ist und nicht ganz so leicht ist. Aber wir könnten es, wenn wir es bräuchten. Und das ist ja ein total interessanter Moment, wo wir wirklich hingucken können, was sind die Prioritäten in unserer Existenz, wenn wir eben Aufwand jetzt betreiben müssen in einer ungekannten Form, um diese materiellen Güter zu bekommen und nicht einen Amazon-Button in jedem kleinen Mini-Orbit in unserer Alltagsarchitektur eingebaut ist, damit wir bloß niemals ins Zögern kommen, jetzt nochmal wieder aufs Konsumieren zu drücken. Und das ist ja, finde ich, wichtig zu sehen, wie das, was um uns herum gebaut wurde, die Alltagsstrukturen uns ja auch schubsen in bestimmte Richtungen und eine bestimmte Architektur der Aufmerksamkeit mitbringen, was wir glauben, was wichtig ist und was uns suggeriert wird, was alle anderen wichtig finden. Und da wir soziale Wesen sind, wir ja auch eine Sorge dann haben, vielleicht nicht mehr dazuzugehören oder abgehängt zu sein, das Neueste nicht haben oder es weniger gut haben als die anderen. Wir haben doch ein Recht, es genauso gut zu haben wie die anderen. Und das, ja, dass wir immer in Systeme eingebaut sind und uns die Freiheit zu erobern und zu erhalten, zu überlegen, wie stark wir uns von diesen Systemen schubsen lassen wollen oder wo wir eben auch mal sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter.
Das ist ja auch sehr schön von dir illustriert, dass dieses Bild, ich bin heil und wir sind heil, ja nicht am Anfang steht. Also der Mensch muss der Welt entsprechen und wir haben vergessen, dass wir eine Welt schaffen wollen, die vielleicht den Menschen entspricht. Und was wir vielleicht tun würden, wenn wir sagen würden, und du hast jetzt in deinem Satz was ganz Schönes gesagt, ja, wir haben halt Bedürfnisse und wollen schöne Beziehungen haben und wir müssen gar keiner Digitalisierung entsprechen. Ja, das ist ja eine Fiktion, das mussten wir hunderttausende Jahre nicht, sondern die Digitalisierung kann uns ja helfen, unsere Bedürfnisse einfacher zu erfüllen und uns helfen, bessere Beziehungen mit uns und der Natur zu gestalten.
Ja, deshalb ist da ja wieder die Verknüpfung auch mit der ökonomischen Debatte. Also weil wir Werte und Wertungen hin dann eben in Wertsetzung, dadurch, dass wir Preise draufkleben und andere Sachen, bekommen eben keine Preise. Und dass wir gewisse Ideen darüber haben, was jetzt eben einen bestimmten Return on Invest, wie es immer so heißt, wert ist oder nicht und wer den einklagen kann und was da reinkommt in diese Definition. Und da merken wir ja, dass wir sehr stark uns unterordnen. Also die ganzen lebendigen Systeme, Martin, wo du beschrieben hast, die sollten ja eigentlich die Ausgangsbasis sein in der Frage, worum geht's eigentlich? Ne? Also Wirtschaften ist ja eine Beziehung zwischen Menschen und Mensch und Natur, um Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Und anstatt dass wir wirklich mal fragen, was die tiefer liegenden Bedürfnisse sind, da finde ich von Manfred Max Neefe zum Beispiel die Arbeit total faszinierend, der als Ökonom bei Shell angestellt war in Chile und dann eines Morgens den Eindruck hatte, das ist alles verrückt, was wir hier machen. Er hat das ganz toll erzählt, hatte so einen epischen Moment mit Beethoven, so hat er mir das jedenfalls berichtet, dass er so mit seinem Whisky abends saß, total zufrieden mit sich selbst, weil er wieder irgendwie eine weitere Beförderung ins Auge blickte und auf einmal hatte Beethoven zu ihm gesagt, was machst du mit deinem Leben? Und zwar wiederholt. Und er hätte wirklich auch so einen Schock gehabt und hätte angefangen zu überlegen, worum geht's eigentlich? Auch da dieser Moment. Und hat dann tatsächlich seinen Job gekündigt und ist 12 Jahre als sogenannter Barefoot Economist, so ist dann eben auch sein Werdegang gewesen, in die Wälder gegangen in Südamerika und hat viel mit den Ärmsten gearbeitet und gesprochen. Und hat gesagt, ganz viele von den ökonomischen Prinzipien, die wir in den vermeintlich entwickelten Ländern und Marktwirtschaften haben, machen da gar keinen Sinn. Also gerade auch dieses extreme Konkurrenz- und Ich-Denken etc., sondern Reziprozität, gemeinsam eine Aufgabe sich stellen etc., dort viel, viel wichtiger ist. Und er hat dann eben eine Bedürfnistabelle gemacht, hat sich von Maslow, von einer Pyramide auch verabschiedet und hat gesagt, nein, auch auf den vermeintlich unteren Bedürfnissen, die da so Subsistenz und Sicherheit ausmachen, was sehr biologisch erstmal gedacht ist, haben Dinge wie Würde und würdevoller Umgang miteinander genauso viel Relevanz wie bei Menschen, die diese Sicherung auf der physischen und materiellen Ebene erfahren. Und das fand ich einmal total wichtig, diesen Dreh, weil bei Maslow geht es ja, wenn das erreicht ist, kommt als nächstes und erst ganz oben kommt die Selbstverwirklichung und die Transzendenz. Und er hat gesagt, nein, Menschen haben immer das Bedürfnis nach Würde und Selbstverwirklichung, egal was der Kontext ist, mit dem sie es zu tun haben. Und das ist ja wieder die eigentlich Denkweise, die ähnlich mit dem ist, es ist alles in uns da und deshalb sind wir alle gleich geboren. Die Würde des Menschen ist unantastbar, wird ja sogar auch in unseren Verfassungen eben genau deshalb nach oben gesetzt. Und er hat eben ganz viele Bedürfnisse beschrieben, die eben nicht mit Haben notwendigerweise zu tun haben, sondern er hat es genau differenziert zwischen Haben und Sein und Tun und dann eben Beziehung. Und dass es da unterschiedliche Bedürfnisbefriedigungsstrategien gibt, die dann eben auch diese Aktivitäten oder dies einfach erfahren sein können, anstatt das Besitzen. Und wir haben ja aber in der Ökonomie es immer nur auf etwas mehr haben, etwas mehr Geld haben etc. ist gleich Utility. Das ist ja dann der Begriff, der es irgendwie im Abstrakten versucht zu greifen. Und das ist in Preisen ausgedrückt. Und das ist etwas, was uns natürlich sehr im Tunnel lässt mit den Bedürfnisbefriedigungsstrategien. Und all das Teilen, all das Sein, all das zugänglich machen, das haben wir ja auch in der Corona-Krise zum Beispiel gemerkt, wie wichtig das ist. Also wie wichtig auch menschlicher Kontakt gewesen ist. Wie wichtig es für mein Wohlempfinden gewesen ist, zu wissen, dass andere sich um mich kümmern, wenn ich nicht raus darf, als Risikopatientin etc. Jemand gewillt ist, aus dem Alltag auszubrechen, um mir Lebensmittel zu bringen. Selbst wenn ich vielleicht gar nicht die Kraft habe oder das Wissen habe, wie ich jetzt um Hilfe rufen kann, Menschen sich auf die Suche machen, nach denen die hilfsbedürftig sind. Und das sind ja alles Dinge, die haben nichts mit Haben zu tun, sondern die haben mit Beziehung zu tun und mit Sein und mit einem Gefühl von, ich bin Teil eines Größeren. Und das finde ich eben so wahnsinnig spannend. Wie können wir, ja, das, die Essenz der lebendigen Systeme im Grunde genommen, da bin ich wieder beim Ausgang zurück, und deren Befindlichkeiten und deren Bedürfnisse, tatsächlichen Bedürfnisse, aber auch Gesundungsrituale, nenne ich sie jetzt erstmal ganz hochflügig, in den Fokus stellen, bevor wir dann ökonomische Instrumente, technologische Instrumente etc. designen, die dann im Idealfall dem dienen, anstatt, und das haben wir jetzt gemacht, eben eine finanzielle Verwertungslogik und eine technologische Möglichkeit diktiert, wie die lebendigen Systeme sich bitte jetzt gefälligst zu verhalten haben, damit sie den Möglichkeiten von abstrakten, oft mechanistisch funktionierenden Systemen entsprechen können. Und dann wundern wir uns, dass die lebendigen Systeme sagen, boah, bald ist aber Ende hier.
Das, was du gerade schilderst, heißt ja, eigentlich sind wir nicht wach. Eigentlich sind wir in einer gewissen Art und Weise gar nicht in der Wahrnehmung dessen, was da ist, in der Wahrnehmung dessen, was wirklich wichtig ist. Und wenn ich es politisch noch ergänzen darf, und wie viele sozusagen profitieren davon, dass wir nicht wach sind.
Hm. Ja, das ist spannend, ne? Diese Frage mit dem Akteur, das Subjekt und Objekt. Ganz vorsichtig sein, wie man da navigiert. Weil ich finde, umgekehrt, über andere zu sprechen und zu sagen, wie die sind oder nicht, hat ja immer eine Beziehungsebene in sich, in der ich mir herausnehme, etwas zu sagen über andere. Und deshalb bin ich da ganz vorsichtig und würde natürlich überlegen, was haben wir an Möglichkeiten verteilt in unserer Gesellschaft für Menschen, sich, und damit bin ich auch an den Büchern, die ihr schreibt, ne, an dem Bildungssystem, an dem, wie wir groß geworden sind, welche Unterstützung wir bekommen haben, welche Potenziale in uns zum Leben erweckt wurden und gekitzelt wurden und rausgelockt wurden und welchen das nicht vergönnt worden ist, einfach weil sie in Elternhäusern oder schulischen Kontexten etc. groß geworden sind, wo es wenig darum geht, was ist in dir, sondern was kannst du rausspucken, damit es so ist, wie ich es gern hätte. Also dieses von extern definierte und du wirst ein Zahnrädchen, anstatt, hey, in dir ist ganz viel drin und du könntest ein wunderbares Holon werden in der Gestaltung von einem System, was sich dann aus dem, was in uns angelegt ist, entwickeln sollte, anstatt dass das System als Maschine vorgegeben ist und wir müssen uns da einpassen. Und da gibt es natürlich sehr, sehr unterschiedliche Voraussetzungen und Möglichkeiten. Und deshalb wünsche ich mir im Moment so sehr, dass der Liberalismus sich dem wieder öffnet. Weil ich glaube, und damit haben wir eine Anschlussfähigkeit an deine Frage, Jens, dass wir viel diese, jede und jeder ist ihres Glückes Schmied, alle sollten die Freiheit haben zu entscheiden, was für sie oder ihnen richtig ist und welche Verantwortung sie auch übernehmen sollen und so weiter. Häufig in einem System, wie wir es heute gebaut haben, wo eben keine Chancengerechtigkeit in dem Sinne angelegt ist, natürlich ein Narrativ ist, was denjenigen, die wahnsinnig profitieren, sehr zugutekommt.
Das war eine Folge von Ich, Wir Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.